Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Die SVP hat ihre Bundesratskandidaten, die Fraktion nominiert, Christoph Blocher und Ueli Maurer. Unsichere Lage in Bombay. Nach mehreren Anschlägen halten Terroristen immer noch Geiseln in ihrer Gewalt. Mehr Sicherheit für die UBS. Die Aktionäre akzeptieren die Rettungsmaßnahme des Bundes. Die Amerikaner ziehen ab, nicht jetzt, aber bald. Der Truppenrückzug aus dem Irak soll bis Ende 2011 vollzogen sein. Und die Rückeroberung, das verlottete Genua, ist Vergangenheit. Heute lockt die Hafenstadt mit neuem Glanz. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Die SVP-Bundeshausfraktion hat entschieden, mit Altbundesrat Christoph Blocher und dem früheren SVP-Parteipräsidenten Ueli Maurer für die kommende Ersatzwahl in den Bundesrat anzutreten. Nach der Nomination sagte Ueli Maurer:
Ich habe aber auch lange gezögert, weil ich sehr großen Respekt habe vor einer möglichen Amtsübernahme, mit der ich dann irgendwann vielleicht rechnen muss. Weil das ist eine Herkulesaufgabe. Das VBS ist für mich in einer schlechten Verfassung. Das Klima für einen einzigen SVP-Bundesrat wird nicht gut sein. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich dazu in der Lage bin und habe jetzt zugesagt.
Die SVP hat sich also wie erwartet für ein Zweierticket entschieden. Laut der SVP sind sowohl Blocher wie auch Maurer führungsstarke, im Umgang mit Krisen erfahrene, unternehmerisch denkende Persönlichkeiten. Sie seien zudem mit den Abläufen in der Bundesversammlung gut vertraut. Nach Einschätzung von Beobachtern hat die SVP damit gute Chancen, dass einer ihrer offiziellen Kandidaten in die Landesregierung gewählt wird. Die Terroristen, die in Bombay oder Mumbai mehrere Gebäude überfallen haben, halten gemäß der indischen Regierung 20 bis 30 Personen in ihrer Gewalt. Den Sicherheitskräften ist es bis jetzt nicht gelungen, die Geiseln zu befreien. Sie werden in Hotels und in einem jüdischen Zentrum festgehalten. Im Zusammenhang mit den Anschlägen wurden mehr als 100 Menschen getötet und über 300 weitere verletzt. Gemäss Angaben der Botschaft Israels befinden sich mindestens 10 Israelis in der Hand der Entführer. Laut einem Augenzeugen haben die Terroristen gezielt nach Personen mit britischen und amerikanischen Pässen gesucht. Die indische Polizei hat erklärt, sie werde mit den Tätern nicht verhandeln, sondern sie festnehmen oder dann töten. Auch in Bangkok ist die Lage unübersichtlich. Die thailändische Regierung hat über die besetzten Flughäfen der Hauptstadt den Ausnahmezustand verhängt. Das bedeutet, Versammlungen von mehr als 5 Menschen sind dort verboten. Allerdings halten Tausende von Oppositionsanhängern die beiden Flughäfen in Bangkok seit 2 Tagen besetzt. Das irakische Parlament hat mit großer Mehrheit einem Sicherheitsabkommen mit den USA zugestimmt. Dieses sieht den Abzug der US-Truppen aus Irak bis Ende 2011 vor. Rund 30 Abgeordnete, die enge Beziehungen zu Iran unterhalten, hatten mit lautstarken Zwischenrufen versucht, die Abstimmung zu stören. Das Abkommen schafft auch eine Rechtsgrundlage, damit die US-Truppen weiterhin in Irak eingesetzt werden können. Die Europäische Union will im kommenden Jahr bis zu 10.000 Flüchtlinge aus Irak aufnehmen. Der deutsche Innenminister Schäuble sagte, es werde sich um besonders schutzbedürftige Personen handeln. Es solle besonders betroffenen Menschen ein neues Zuhause gegeben werden. Das Europäische Patentamt hat einen Grundsatzentscheid zur Forschung mit Stammzellen getroffen. Es vergibt kein Patent für ein Verfahren zur Stammzellengewinnung, bei dem menschliche Embryonen benutzt und zerstört werden. Eine US-Firma hat ein solches Patent angemeldet. Der negative Entscheid des Amtes bildet den Abschluss eines seit 13 Jahren dauernden Verfahrens. Menschliche Embryonen dürfen nicht für wirtschaftliche oder industrielle Zwecke verwendet werden, heißt es zur Begründung. Ab dem 12. Dezember werden an den Schweizer Grenzen nicht mehr systematisch Personenkontrollen durchgeführt. Die Schweiz wird dann offiziell zum Schengen-Raum gehören. An den Flughäfen fallen die Kontrollen erst im nächsten Frühling weg. Die 27 EU-Innenminister haben heute dem Beitritt der Schweiz zugestimmt. Gleichzeitig warnte EU-Justizkommissar Jacques Barrot davor, dass die Mitgliedschaft der Schweiz unterbrochen werden könnte. Sollten die Schweizer Stimmberechtigten die Weiterführung der Personenfreizügigkeit am 8. Februar ablehnen, würde die Schweizer Schengen-Mitgliedschaft wohl aufgehoben werden. Die Aktionäre der UBS haben den Rettungsmaßnahmen des Bundes mit 98% Ja-Stimmen zugestimmt. Die Kapitalspritze von 6 Milliarden Franken war das einzige Traktandum an der UBS-Generalversammlung in Luzern. Insgesamt wird die UBS von der Nationalbank und vom Bund mit 68 Milliarden Franken gestützt. Verwaltungsratspräsident Peter Kura verteidigte vor den Aktionären die plötzlich nötig gewordene Staatshilfe für die UBS.
Ein Zuwarten hätte das Risiko in sich geborgen, dass wir mit dem Schicksal der Bank, ihrem Kapital, unseren Kundengeldern und letztlich auch mit der Zukunft und dem Wohlergehen unseres ganzen Landes gespielt hätten. Dieses Risiko erachteten wir als unverantwortlich und wollten wir auf keinen Fall eingehen.
Mehrere UBS-Aktionäre äußerten ihren Unmut über ehemalige und aktuelle Manager der Bank. Verwaltungsratspräsident Peter Kura gab bekannt, dass ehemalige Spitzenkader insgesamt 67 Millionen Franken an Bonusleistungen zurückzahlen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.641 Punkten plus 2,6%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 54,95 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 20,20. Das Wetter. Morgen ziehen aus Süden immer dichtere Wolken auf. Sie bringen zunächst in den Alpen ab und zu Schnee. Gegen Abend fällt auch im Flachland stellenweise etwas Schnee oder Schneeregen. Es besteht Gletschergefahr. Im Süden schneit es teils kräftig und anhaltend. Im Südtessin mischt sich tagsüber auch Regen unter den Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen zwischen 0 und 4 Grad. Am Wochenende ist es im Norden nur selten nass und es gibt längere sonnige Abschnitte. Im Süden gibt es dagegen viele Wolken und zeitweise fällt Schnee und Regen. Die Höchsttemperaturen liegen um 3 Grad, in den Alpentälern gibt es mit starkem Föhn bis 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Blocher Maurer heißt das Ticket, oder doch eher Maurer Blocher. Die SVP nominiert zwei Hardliner und weiß genau, welcher nicht gewählt wird. Dann Mumbai blutrot. Eine Anschlagsserie erschüttert die indische Wirtschaftsmetropole und vielleicht die ganze Region. GIs go home und goodbye Iraq. Das Abkommen über den US-Truppenabzug steht. Manager im Büßergewand und geißelnde Reden von Aktionären. Die Generalversammlung der UBS in Luzern. Und im Dossier Genua verwandelt. Eine alte Perle wird neu geschliffen. Ein Stadtbummel. In Niederbuchsitten im Kanton Solothurn sollte die Rückkehr beginnen, die Rückkehr der SVP in den Bundesrat. Dort, auf dem Fabrikgelände der Elektroapparateherstellerin Jura, haben sich heute Nachmittag die 65 Mitglieder der SVP-Fraktion versammelt und Christoph Blocher und Uli Maurer als Bundesratskandidaten für die Wahl vom 10. Dezember nominiert. Direkt aus Niederbuchsitten der Bericht von Geraldine Eicher.
Die SVP ist immer für Überraschungen gut, aber diesmal gibt es keine. Mit dem Ticket Christoph Blocher und Uli Maurer, das einstimmig gut geheißen wurde, versucht die SVP möglichst alle zufriedenzustellen. Die, die sich eine Auswahl wünschen, die, die sich Vertreter klarer Zürcher SVP-Prägung wünschen, die, die der SVP bei den Parlamentswahlen zu ihrem Erfolg geführt haben, die SVP-Basis nämlich. Und das Ticket soll auch die anderen Parteien zufriedenstellen, die zum Teil signalisiert haben, dass Uli Maurer wählbar sei. So ganz klar ist das aber nicht. Die ersten Reaktionen der Parteien sind gemischt. Es sei ein Schwächezeichen der SVP, mit einem Zweierticket zu kommen, heißt es aus der FDP. Urs Schwaller von der CVP hofft nun, dass das Parlament bei der Wahl keine Tricks anwendet. Und die SP und die anderen Fraktionen werden Uli Maurer noch bei den Hearings auf Herz und Nieren prüfen. Sie wollen wissen, wie er es mit der Konkordanz und der Rechtsstaatlichkeit hält und wie er es mit der Oppositionsrolle der SVP sieht. Uli Maurer selbst schien gar nicht so erfreut zu sein über seine Nomination. Er sagte, es sei eher eine Bürde als eine Würde. Er habe Respekt vor allem, das mit Würde zu tun habe, denn das sei nicht sein Ding, sagte er. Und aufs Ticket geschafft hat es Uli Maurer mit einer Mischung aus Erfolg, aus Akzeptanz und aus Linientreue. Der Ex-Parteipräsident, der die Partei Seite an Seite mit Christoph Blocher von der 15% zur 30% Partei gemacht hat, der wortgewaltige Schwarz-Weiß-Maler, der er ist, der Mann, der unauffällig liebt, aber auffällig politisiert, der Mann, der gegen außen kompromisslos wirkt und hinter den Kulissen strategisch geschickte Kompromisse geschmiedet hat als Parteipräsident, mit anderen Parteien auch. Der geliebte und gehasste, der verlachte und gelobte 58-jährige Zürcher, er also soll's nun richten. Die Parteien haben nun knapp 2 Wochen Zeit, ihre Strategie für den 10. Dezember festzulegen.
Geraldine Eicher. Dass Christoph Blocher auf einem Zweierticket der SVP für die Bundesratswahl sein wird, der war schon vor heute klar. Über den zweiten Kandidaten ist viel spekuliert worden. Die SVP hat sich für Ueli Maurer entschieden. Inlandredaktor Oliver Washington hat mit ihm gesprochen.
Ueli Maurer, Sie haben immer gesagt, Sie wollen nicht Bundesrat werden. Sie haben sogar gesagt, Sie würden sich das nicht zutrauen. Warum nun doch?
Die Situation hat sich etwas entwickelt. Wichtig war für uns der Grundsatzentscheid, wir gehen zurück in den Bundesrat. Wichtig war für mich, dass Christoph Blocher auf diesem Ticket steht, weil er steht für die Politik von Hunderttausenden von Wählern. Das war Voraussetzung und dann muss ich mir überlegen, kann ich das nicht. Ich habe sehr großen Respekt. Ich kann nicht sagen, ob ich jedes Detail dann werde erledigen können. Ich versuche es und bin eigentlich zuversichtlich, dass das gehen wird.
Sie haben vorhin während der Medienkonferenz von einer Bürde gesprochen. Freuen Sie sich aber auch?
Ich liebe Herausforderungen, ja. Aber ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, weil das ist das höchste Amt, das unser Land zu vergeben hat. Und das verlangt den vollen Einsatz. Und da ist es, glaube ich, wichtig und notwendig, dass man dann mit sehr großem Respekt begegnet. Und das würde ich tun, falls ich gewählt würde.
Sie waren 12 Jahre lang Ueli Maurer Chef der SVP-Partei. Sie waren ein Oppositionspolitiker, nur werden Sie Bundesrat. Mit diesem Rundelwechsel können Sie da umgehen?
So wie ich mich kenne, wird das kein Problem sein, ja.
Das heißt, Konkordanz, Kollegialität, Konsensfindung innerhalb des Bundesrates, das sind für Sie alles Sachen, an die Sie sich halten werden.
Das heißt, eigene Ideen einbringen, eigene Lösungsvorschläge einbringen, dafür kämpfen und vielleicht den Kompromiss zu suchen, aber auch einmal gegen die anderen zu stimmen und halt zu wissen, dass man alleine steht. Alles ist nötig.
Sie werden voraussichtlich Chef des VBS, des Verteidigungsdepartements sein. Da werden Sie auch Positionen des Bundesrates vertreten müssen, die nicht denjenigen Ihrer Partei entsprechen. Wie gehen Sie damit um?
Das ist mir völlig klar, wenn ich gewählt werde, dass das der Fall ist. Dann, das ist so zu machen, das ist einfach so. Habe ich kein Problem.
Aber das heißt, Sie werden dann Ihrer Basis auch Auslandeinsätze verkaufen müssen, zum Beispiel?
Ja, solange das Gesetz nicht geändert wird, gibt es Auslandeinsätze. Aber ich glaube, wir müssen jetzt zuerst den 10. Dezember abwarten, bevor ich hier ein volles Programm abspulen kann.
Sie haben den 10. Dezember angesprochen. Wie schätzen Sie Ihre Wahlchancen ein?
Ich kann das im Moment nicht beurteilen. Ich habe mich eigentlich jetzt Tage und Wochen lang nicht damit beschäftigt, habe das immer von mir weggeschoben, habe mich eigentlich erst gestern entschieden und ich muss das mental noch etwas einordnen.
SVP-Bundesratskandidat Ueli Maurer antwortete auf die Fragen von Oliver Washington. Ich stehe jetzt in Verbindung mit Dieter Kohler in Niederbuchsitten. Dieter Kohler, wir haben eben die Erklärung Maurers zu seiner Kandidatur, die Einschätzung auch seiner Zukunft als möglicher Bundesrat gehört. Das ist eine Seite. Die andere ist die SVP-Fraktion, die ihn nominiert hat. Warum hat sie das getan? Es hätte an anderen Hardlinern nicht gefällt und Maurer selbst wollte ja eigentlich gar nicht, wie wir eben hörten.
Wobei eben dieses «er wollte nicht», das hat auch etwas mit Kokettieren zu tun und hat auch damit zu tun, dass natürlich Christoph Blocher mit seiner Ankündigung schon sehr früh, dass er wieder zurück in den Bundesrat will, die Sache für Ueli Maurer auch nicht einfach gemacht. So wie er es jetzt gelöst hat, nämlich bis zum letzten Moment warten und auf die Unterstützung der Fraktion warten, um dann eigentlich gegen seinen Übervater Christoph Blocher antreten zu können, so ist es für ihn eine Möglichkeit, auf diesem Weg in den Bundesrat. Ich denke, Ueli Maurer ist eine logische Wahl. Er ist nebst Christoph Blocher die zweitbekannteste Person in der SVP und hat dadurch natürlich große Wahlchancen. Und er vereinigt, obwohl er klar ein Vertreter der harten Zürcher Linie ist, er vereinigt verschiedene Strömungen trotzdem innerhalb der SVP, denn es gibt auch den Konsilianten Ueli Maurer. Ich denke, im Interview gleich vorhin haben wir einen Teil davon gehört. Er kann sich vieles vorstellen, er kann sich viele Rollen auch vorstellen. Und wenn man sieht, auf der einen Seite eine klare politische Haltung, aber dann persönlich doch auch wandlungsfähig, diese Kombination hat es der Mehrheit der SVP-Fraktion angetan.
Es ist ja erstaunlich, seit wenigen Wochen wird der Kompromissmaurer gelobt, der konziliante Maurer, wie Sie ihn eben nannten, aber keiner liebt die verbale Provokation wie Ueli Maurer. Warum soll dieser Mann plötzlich wählbar sein?
Weil man hofft, dass er dann als Bundesrat diese klaren und, wie Sie auch sagen, diese provokanten Seiten ablegt. Man geht davon aus, dass sich auch Ueli Maurer klar bewusst ist, dass ein Landesvater eine andere Rolle hat als ein Oppositionsführer und dass er sich diese klaren Worte nicht mehr leisten kann. Kommt dazu, dass die bürgerlichen Parteien, da spreche ich vor allem von der FDP und der CVP, klar wollen, dass die SVP wieder zurück in die Landesregierung kommt. Man will hier wieder sogenannt normale Verhältnisse oder mindestens jetzt mit einem Sitz der SVP. Die Bürgerlichen waren mehr oder weniger nicht zufrieden mit dieser Oppositionsrolle der SVP und möchten jetzt eigentlich der SVP eine Brücke schlagen, damit sie wieder mit diesem Kandidaten Ueli Maurer, und ich denke, er wird gewählt, mit diesem Kandidaten wieder zurück in die Landesregierung kommt.
Tatsächlich war es ja eine bürgerliche Partei, die CVP, nämlich die Maurer lancierte, die diesen Namen als erste nannte. Es war CVP-Ständerat Urs Schwaller, der Freiburger. Die SVP hat sich also doch sagen lassen, wer wählbar ist und wer nicht. Genau das, was sie nie wollte.
Wobei, da würde ich jetzt nicht jedes Wort auf die Waage legen und auch nicht immer das interpretieren, wer nun was zuerst gesagt hat. Dieser Umstand, dass Urs Schwaller den Namen als Ersten genannt hat, hatte natürlich auch etwas mit der Taktik von Ueli Maurer zu tun, der eigentlich bis am Schluss die Karten nicht aufgedeckt hat, ob er wirklich Kandidat ist oder nicht. Und dadurch war es natürlich möglich, dass andere Politiker seinen Namen ins Spiel bringen.
Jetzt ist der Kandidat zusammen mit Christoph Blocher, das sind zwei Hardliner aus Zürich. Ist die Partei jetzt wieder voll auf Zürcher Kurs?
Inhaltlich ja. Ich denke, hier gibt es kein Abweichen, aber der Umstand, dass sich auch der liberale Teil durchgesetzt hat, der gesagt hat, nach nur einem Jahr Opposition wollen wir klar wieder zurück in die Landesregierung, das ist auch ein Zeichen, dass sich hier auch andere Kräfte als nur der Zürcher Kurs stark machen oder eben sogar durchgesetzt haben in der SVP.
Blocher ist Kandidat und Blocher wird nicht gewählt, das mindestens sagen alle. Was bedeutet das für diesen Mann?
Es ist das Ende einer Ära, das kann man klar sagen. Und es war interessant, wie Christoph Blocher diesen Entscheid heute selber begründet hat. Er hat mehrfach gesagt, hätte ich mich selber zurückgezogen oder wäre ich sogar von meinen Parteikollegen nicht aufgestellt worden, dann hätte ich mir überlegen müssen, welchen Platz habe ich eigentlich noch in dieser Partei. So nun wird er dann, so nehme ich an, in zwei Wochen von der Vereinigten Bundesversammlung nicht gewählt. Und in seiner eigenen Rhetorik kann er dann weiter sagen, ich wäre ja eigentlich zur Verfügung gestanden, aber man hat mich nicht gewollt. So kann er sich in einer Opferrolle definieren und bleibt der SVP weiter erhalten. Er hat das heute mehrfach gesagt, er bleibt der kritische und angriffige SVP-Politiker.
Das kann man auch anders sehen. Die Partei weiß, dass Blocher nicht gewählt wird und nominiert ihn dennoch. Das heißt, sie liefert ihn ans Messer des Parlaments, wenn man so sagen will, und lässt die Abwahl Blochers ein Jahr nach der Abwahl nochmals bestätigen. Warum?
Das ist ein Fakt und ich denke, die Partei wollte heute diese Arbeit nicht selber machen, man überlässt es den anderen. Ich muss aber klar auch sagen, an der Pressekonferenz, die jetzt nach 18 Uhr stattgefunden hat, war die Stimmung erst etwas gedämpft. Man sah es Christoph Blocher an, dass er merkt, dass er der Verlierer sein wird. Aber bis zum Schluss gab es sogar kleine Witze und man hat gemerkt, diese SVP-Familie steht wieder zusammen. Der letzte Witz war dann übrigens, vielleicht könnte ja Christoph Blocher der neue Chef der Armee werden.
Besten Dank, Dieter Kohler, für diese ersten Einschätzungen. Zu einem ganz anderen, zu einem dramatischen Schauplatz. Es war ein unvorstellbares Gemetzel gestern Abend in Mumbai, dem früheren Bombay. Terroristen griffen gleich an mehreren Stellen der indischen Wirtschaftsmetropole an, überfielen zwei Luxushotels, ein Spital, ein jüdisches Zentrum und andere Institutionen. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben, über 300 wurden verletzt. Robert Staley fasst zusammen.
Es herrsche Krieg in Mumbai, hatte die Times of India heute Morgen nach dem Terrorangriff von letzter Nacht geschrieben. Dieser ist auch nach 20 Stunden nicht vorbei. Für Dutzende von Geiseln geht der Albtraum jetzt in die zweite Nacht. Angefangen hatte das ganze Drama gestern Abend, als Terroristen der bisher unbekannten muslimischen Deccan Mujahedin-Gruppe in die Touristenmeile von Mumbai eindrangen und wahllos in die Menge schossen.
Seine Gäste hätten zuerst nichtsahnend an ein Feuerwerk geglaubt, sagte in der BBC der Besitzer des Leopold-Cafés, einen der blutigen Schauplätze, wo es mehrere Tote gab.
Two people from the outside, they had not entered the restaurant, they were standing outside the restaurant, they started firing into the premises.
Andere Terroristen hatten in der Victoria Station, Restaurant, seinem Kino und den beiden Luxushotels Oberoi und Taj Mahal das Feuer eröffnet und Granaten geworfen, ganz offensichtlich mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. In den beiden Fünf-Stern-Hotels und einem jüdischen Zentrum nahmen die Terroristen Dutzende von Personen als Geiseln und interessierten sich dabei ganz besonders für britische und amerikanische Staatsbürger, wie ein Augenzeuge am indischen NDTV-Fernsehen sagte.
They wanted anyone with British or American passports. So anyone who had a British or American passport, they wanted to know.
Am Mittag wandte sich Premier Manmohan Singh in einer Fernsehansprache ans Volk. Er sagte, die Terroristen hätten mit ihren Angriffen in der Finanzmetropole Panik sehen und damit ganz Indien schwächen wollen. Vieles deutet darauf hin, dass die Spuren der Attentäter ins Ausland reichen würden, sagte der Premier.
It is evident that the group which carried out these attacks based outside the country had come with single-minded determination.
Premier Singh verband diesen Hinweis mit einer Drohung an die Nachbarstaaten. Indien werde hart durchgreifen, wenn diese weiterhin zulassen würden, dass Terroristen von ihrem Staatsgebiet aus Indien angreifen würden.
Indien einen Tag nach den Attentaten von Bombay. Zunächst war unklar, wer für die Anschläge verantwortlich ist. Schnell aber wies einiges auf islamistische Extremisten hin. Und bei Nachrichtenredaktionen trafen E-Mails einer islamischen Gruppe ein, die sich zu den Bluttaten bekannte. Ich sprach darüber mit Clemens Spies. Er ist Dozent für politische Wissenschaft am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. Ich fragte ihn, für wie glaubwürdig er die islamistische Spur halte.
Das ist sehr glaubwürdig. Wir haben ja auch in der Vergangenheit Anschläge gehabt, nach denen es Bekennerschreiben islamistischer Gruppierungen gegeben hat. Und diese Gruppierung, die sich identifiziert hat, die sogenannten Deccan Mujahedin, ist zwar eine Gruppierung, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, aber es liegt nahe, dass ein islamistischer Hintergrund vorliegt.
Überraschend ist ja das operative Vorgehen dieser Gruppe. Das hat es bisher in diesem Ausmaß nicht gegeben. Mehrere Tatorte zum Beispiel, aber auch internationale VIPs als Ziel. Was leiten Sie daraus ab?
Also in der Tat ist es eine neue Qualität der Anschläge, dass eben eine neue Zielgruppe auserkoren wurde, also Ausländer, ausländische Geschäftsleute und Touristen. Es gab zwar schon bisher auch sehr gut konzertierte und logistisch aufwendig geplante Anschläge, wie zum Beispiel auf das indische Parlament 2005, aber diese neue Zielgruppe und dass eben auch Lokalitäten gewählt werden, die Ausländer frequentieren, das ist eine neue Dimension, die vermuten lässt, dass eben auch eine Verbindung zum internationalen islamistischen Terrorismus, eventuell Al-Qaida, existiert.
Aber die Gruppe, die ein Bekennerschreiben geschrieben hat, diese Deccan Mujahedin, ist eine nationale indische Gruppe.
Ohne lokale Expertise sind solche Anschläge natürlich nicht möglich. Das kann logistische Unterstützung sein, könnte eventuell auch eine materielle Unterstützung sein. Das heißt, dass Sprengstoff oder Waffen über die poröse indisch-pakistanische Grenze eben dann auch nach Indien gesickert sind.
Aber die Radikalisierung eines Teils der indischen Muslime hat nicht nur damit zu tun, dass sie möglicherweise von Pakistan infiltriert sind. Da gibt es auch nationale Gründe.
Natürlich, das ist eine Kombination aus Faktoren. Es hängt ein bisschen auch mit der zunehmenden wirtschaftlichen und auch sozialen Marginalisierung der indischen Muslime zusammen. Es gibt viele Muslime, die keinen Job finden, die von Armut besonders betroffen sind, die keine Gelegenheit haben, sozusagen sich in das politische Geschehen Indiens einzubringen. In Kombination mit der Internationalisierung des islamistischen Terrorismus ist das natürlich eine Mischung, die für sehr viel Sprengstoff sorgt.
Wie wird denn die indische Regierung jetzt innenpolitisch reagieren auf dieses Attentat?
Also zunächst einmal, und das wurde ja auch schon angekündigt, soll natürlich jetzt konzertierter gegen die Terroristen vorgegangen werden und auch die Koordination der Antiterror-Einheiten muss einfach besser und effektiver erfolgen. Das reicht allein aber auch nicht aus. Indien muss sich zunehmend der Frage stellen, wie sie mit der muslimischen Minderheit im Land umgeht. Und wir haben es mit grenzüberschreitendem Terrorismus zu tun. Das heißt, die regionale Kooperation muss gesucht werden.
Nächstes Jahr wird in Indien gewählt. Könnte dieses Attentat einen wesentlichen Einfluss auf die Wahlen haben, konkret auf die hinduistischen Nationalisten der BJP?
Das könnte ihnen natürlich Auftrieb geben, wobei meine größere Befürchtung ist, dass sich in Mumbai aus der Tatsache, dass vielleicht Parteien es gibt, die politisch Kapital daraus schlagen würden, Ressentiments gegen indische Muslime zu schüren. Und wir haben in Mumbai, in dem Bundesstaat Maharashtra, in dem Mumbai liegt, eine sehr hindu-nationalistische Regionalpartei, die Shiv Sena, die das schon auch in der Vergangenheit gemacht hat. Also meine größere Befürchtung ist, dass sich jetzt ein Volkszorn entzündet an diesen Vorfällen, der dann eben zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Religionsgemeinschaften auf der Straße führt.
Das ist ein Aspekt. Der zweite könnte sein, dass sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan erneut verschärft.
Auf staatlicher Ebene glaube ich das nicht. Wir haben ja den pakistanischen Außenminister, der seit gestern in Delhi ist, um die etwas ins Stocken geratene Annäherung Indiens und Pakistans wieder zu beleben, der auch sofort nach den Anschlägen die volle Unterstützung und Kooperation Pakistans Indien gegenüber zugesichert hat. Das Gleiche geschah auch schon bei den Anschlägen im Sommer 2006. Also auf staatlicher Ebene glaube ich nicht. Da ist der Annäherungsprozess eigentlich irreversibel. Ein größeres Problem aus meiner Sicht stellt die allgemeine politische Destabilisierung Pakistans dar, deren Auswirkungen und Konsequenzen wir uns noch gar nicht vorstellen können.
Der Anschlag in Mumbai könnte die ganze Region aus dem Gleichgewicht bringen. War das möglicherweise das Ziel der Täter?
Mit Sicherheit, und da wären wir auch schon wieder bei der Nähe zu Al-Qaida, denn das ist ja passt ja sehr gut ins Al-Qaida-Schema, die Destabilisierung der Region Südasiens, nachdem Irak ja auch schon destabilisiert worden ist. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es ohnehin sich bei Südasien um eine sehr politisch instabile Region handelt. Wir haben ein Wiederaufflammen des Bürgerkriegs in Sri Lanka, wir haben einen Bürgerkrieg, der gerade erst zu Ende gegangen ist in Nepal, wir haben eine unsichere Situation in Bangladesch. Im indischen Nordosten gab es im Oktober diesen Jahres mehrere Bombenanschläge. Also die Situation in Südasien insgesamt ist sehr angespannt, und nicht zu Unrecht wurde die Region vor einigen Jahren ja auch als die unsicherste Region der Welt bezeichnet.
Die Analyse von Clemens Spies. Er ist Politikwissenschaftler am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. Monatelang wurde geredet, gestritten über jedes kleinste Detail, über jede Einzelheit des Rückzugs der US-Besatzungstruppen im Irak. Jetzt steht ein Zeitpunkt fest. Bis Ende 2011 sollen die Amerikaner das Land verlassen. Das irakische Parlament hat dem Abkommen heute zugestimmt. Deutlich. Mit dem neuen Sicherheitsabkommen, das beide Seiten, also US-Präsident Bush und der irakische Regierungschef Maliki, noch unterzeichnen müssen, sind aber noch nicht alle Unklarheiten ausgeräumt. Auslandredaktor Rudi Mäder.
Schon der Titel des Abkommens war umstritten. Sicherheitsabkommen nannten es die Amerikaner. Auf Wunsch der Iraker wurde es umgetauft in Abkommen über den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak. Die amerikanischen Soldaten können gestützt darauf maximal 3 weitere Jahre im Irak bleiben. Danach müssen sie abziehen, also bis spätestens Ende 2011. Allerdings, definitiv ist die Sache nicht. Das Abkommen sieht nämlich vor, dass die irakische Regierung die Stationierungsdauer der US-Truppen mit einem neuen Abkommen ausdehnen kann, falls sie die Lage als nicht stabil genug erachtet. Die USA lassen sich also ein Hintertürchen offen. Andererseits ist zu bedenken, dass der neu gewählte US-Präsident Barack Obama einen Abzug der amerikanischen Truppen innerhalb von 16 Monaten anstrebt, wenn die Umstände es erlauben. Während der verbleibenden Stationierungszeit bringt das Abkommen den Irakis aber auch verschiedene Verbesserungen. Sie erhalten ein größeres Mitspracherecht als bisher. Zum Beispiel, ab Januar können die US-Truppen nicht mehr nach Belieben und ohne Zustimmung der lokalen Behörden Iraker festnehmen und gefangen halten. Für Razzien brauchen amerikanische Soldaten künftig einen Durchsuchungsbefehl. Und Mitarbeiter von internationalen Sicherheitsfirmen wie Blackwater können in gewissen Fällen für Verbrechen vor ein irakisches Gericht gestellt werden. Die Verabschiedung des Abkommens wurde durch einen Kompromiss möglich. In letzter Minute einigten sich die Regierung und Opposition darauf, im nächsten Jahr soll eine Volksabstimmung darüber stattfinden. So konnte auch die größte Fraktion der Sunniten, die im Land die Minderheit bilden, eingebunden werden. Lediglich die Fraktion des radikalen Schiitenpredigers Muqtada al-Sadr protestierte im Parlament lautstark und rief immer wieder «Nein, nein zum Abkommen, ja, ja zu Irak». Am Schluss stimmten 220 von 275 Abgeordneten dem Abkommen zu. Allerdings, es bleibt die Hürde der Volksabstimmung und sie ist nicht zu unterschätzen. Es ist offen, ob sie im nächsten Jahr positiv ausgehen wird.
Rudi Mäder im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Die Geretteten stimmen der eigenen Rettung zu. UBS-Aktionäre nehmen den Plan des Bundes an. Der autonome Vorvollzug. Schweizer Grenzwächter tun schon lange, was sie im Schengen-Raum tun müssen. Und im Dossier Hafenstadt in neuem Glanz, Genua, strahlt wieder. Viel Entscheidungsfreiheit hatten sie nicht, die Aktionäre der Schweizer Grossbank UBS. Sie hatten über die Finanzspritze des Bundes von 6 Milliarden Franken zu befinden, darüber also, ob sie gerettet werden wollten oder nicht. Trotzdem kamen die Aktionäre in Scharen, weil sie reden wollten und ihren Ärger loswerden über UBS-Manager, über Löhne und dergleichen mehr. Alles in allem ging es an der Generalversammlung der UBS aber ungewohnt sachlich zu, auch bei der Lohn- und Personaldiskussion. Martin Stucki aus Luzern.
Morgens um 9 hatte sich Peter Kura, der Mann an der Spitze der größten Schweizer Bank, doch gründlich verrechnet.
Warum beginnt die Generalversammlung bereits um 9 Uhr? Der Grund liegt in der seit Wochen regen Diskussion über unsere Kompensationspolitik, die uns so viele Votanten erwarten lässt, dass wir uns um ein spätes Ende der Versammlung Sorge machen mussten.
Die Sorge war vergebens. Nicht einmal 30 Aktionäre nutzten die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Und so konnten die 2.500, die an die GV gekommen waren, schon kurz nach dem Mittag, noch im Licht der Luzerner Wintersonne, den Nachhauseweg antreten. Offenbar einigermaßen versöhnt mit ihrem Unternehmen.
Ob Versöhnung müssen wir mal offen lassen, aber ich denke zumindest, die Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung der Führung, der neuen Führung nach Marcel Asperl einen Vertrauensvorschuss gegeben.
Sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern und nicht zum ersten Mal als Beobachter an einer UBS-Generalversammlung. Ein Vertrauensvorschuss, um den sich die Bank in den letzten Wochen ja auch redlich bemüht hat. Nicht nur, weil sie ganz direkt unter dem Abfluss von Kundengeldern leidet, sondern auch, weil sie als Empfängerin von staatlicher Unterstützung gar nicht anders kann, als sich in der Öffentlichkeit zu läutern. Peter Kura selbst sagte nach der Generalversammlung, diese sei wohl nicht nur so nüchtern und emotionslos verlaufen, weil man mittlerweile erkannt habe, wie schwierig das Umfeld der UBS geworden sei.
Ich glaube auch, dass wir in den letzten Wochen einiges machen konnten in diesem Bereich Boni und Kompensationen, das zur Beruhigung beigetragen hat.
Nicht nur im Vorfeld der Versammlung war den UBS-Kritikern der Wind aus den Segeln genommen worden. Auch heute wartete der UBS-Präsident mit Neuigkeiten auf, die dem Image der Bank vor ihren Aktionären gewiss zuträglich waren. So verkündete er, dass nach den Herren Wuffli, Osperl und Company weitere ungenannte Ex-Manager überzeugt werden konnten, einen Teil ihrer Boni zurückzuzahlen. Darunter offenbar auch ehemalige Topshots aus den USA. Total sei man jetzt schon bei 70 Millionen Franken, die da zurückkämen. Für viele Redner in Luzern allerdings nur Tropfen auf den heißen Stein. Sie verlangen ausdrücklich, dass die früheren Manager auch rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber nicht nur UBS-Kritiker stiegen aufs Podium und erhielten Applaus. Auch dieser Kundenberater der Bank kam bei den Aktionären an, mit einer ganz anderen Botschaft.
Wir werden nicht aufgeben. Bitte, tun Sie das auch nicht. Ich bin stolz, ein UBS-Mitarbeiter zu sein. Und ich hoffe endlich, dass auch diese Stimme gehört wird.
Bei vielen Aktionären heute in Luzern wurde sie offensichtlich gehört, diese Stimme. Sie sehen die Bank wieder positiver als auch schon. Ob das den Kunden reicht und der Geldabfluss nun gestoppt wird, ist eine andere Frage.
Martin Stucki. Mit dem heutigen Ja der EU-Innenminister ist es definitiv. Ab dem 12. Dezember ist die Schweiz Teil des Schengen-Raums. Das heißt auch, dass es an den Schweizer Grenzen keine systematischen Kontrollen mehr geben wird. Viel ändert sich allerdings nicht, denn die Grenzwächter haben schon vor einigen Jahren ihre Strategie gewechselt, weg von der statischen hin zur mobilen Kontrolle, der sogenannten Schleierfahndung. Monika Zumbrunn hat eine Grenzwachtpatrouille bei ihrer Arbeit in Basel begleitet.
Zentrale, Basel-West, Brandenberger Antwort.
Zentrale ist parat.
Verstanden. Neuer Standort, Neuningenstrasse. Bis auf Weiteres, sie meldet mich wieder, Antwort.
Bis auf Weiteres, Neuningenstrasse. Merci.
Stefan Brandenberger und sein Kollege von der Grenzwache Basel-West sind eben am Grenzübergang Hüningerstraße im Industriequartier von Basel angekommen. Es ist ruhig an diesem kalten Nachmittag. Die beiden Grenzwächter winken die meisten Autos durch. Ein Linienbus aus Frankreich muss anhalten.
Bonjour. Vous avez déclaré quelque chose? Marchandise. You have anything to declare? Meat, cigarettes. Thank you. Nice day. Bye.
Merci, madame. Hallo, c'est bon, tout en ordre, hein?
Es ist Routinearbeit für die zwei Grenzwächter, die heute der mobilen Einheit zugeteilt sind. Mit dem Schengen-Abkommen ändert sich für die schweizweit knapp 2000 Grenzwächter nicht viel. Schon heute gibt es keine systematischen Kontrollen mehr an den Schweizer Grenzübergängen. Kontrolliert wird in Stichproben, der Einsatzort wechselt von Stunde zu Stunde. Diese mobilen Kontrollen ermöglichten es, schnell zu reagieren, erklärt Grenzwache-Mediensprecher Markus Zumbach, ein grosser Vorteil.
Wir tauchen neu auf, wir machen Kontrollen, wir machen das nicht sehr lang, wir verschwinden wieder, später sind wir neu anders und machen das Gleiche wieder.
Die Grenzwächter kontrollieren nicht nur die Grenzübergänge, sondern auch bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere hinein, immer in Absprache mit der jeweiligen Kantonspolizei. Überraschendes Auftauchen ist Teil der Taktik und wohl auch mit ein Grund, dass die mobile Kontrolle auch Schleierfahndung genannt wird. Ein Begriff, an dem sich Markus Zumbach stört.
Also wir verstehen uns gar nicht als verdeckt und schleierhaft. Wir sind ein Teil des öffentlichen Dienstes in diesem Land und wir sind auf Transparenz bedacht.
Will er denn etwas mit den Waren?
Brot, nur Brot.
Nur Brot.
Brot
und
Merguez, nur das.
Wie viel Merguez?
Ein Schachtel.
Oh, okay. Wenn wir noch schnell die Ausweise sind?
Ja.
Machen noch schnell eine Ausweiskontrolle? Ja. Können Sie da rechts parkieren? Ja. Dann kommen wir später zurück. Ja.
Grenzwächter Joël Wiessen überprüft die drei Männer, die mit dem Auto von Frankreich her in die Schweiz einreisen wollen. Dabei gibt er ihre Namen im Computer ein. Die Fahndungsdatenbank SIS ist das Herzstück des Schengener Abwehrdispositivs. Europaweit sind Millionen von Daten gespeichert, über Personen etwa, die zur Verhaftung ausgeschrieben sind oder über gestohlene Autos. Grenzwache-Sprecher Markus Zumbach.
Also für uns ist der Zugriff auf Fahndungscomputer das Hilfsmittel, um sehr schnell eine klare Aussage haben, ob eine Person etwas offen hat oder ob nichts offen ist. Also ich habe noch Zeiten erlebt, wo man das mit einem Buch gemacht hat. Das war so eine dicke Schunke, telefonbuchmässig. Und das ist natürlich ganz eine andere Welt, was Sie heute haben mit diesen Computern.
Seit 3 Monaten ist die Schweiz an die Schengener Datenbank angebunden. Mit 30 Treffen pro Tag zogen die Behörden diese Woche eine erste positive Bilanz. Die drei Männer aus Frankreich sind nicht registriert und können weiterfahren. Und auch für die mobile Einheit der Grenzwache Basel-West ist es Zeit. Zeit, an einem anderen Einsatzort wieder aufzutauchen.
Gut, jetzt sind wir ja knapp eine Stunde da gewesen. Jetzt werden wir verschieben zur Burgfelderstrasse, wie wir es abgemacht haben. Du hast beschlossen, die Computer sind runtergefahren, gell?
Abgeschaltet und umgeschaltet.
Also sehr gut. Okay.
Die Reportage aus Basel von Monika Zumbrunn. Und zum Schluss im Dossier in den Süden. Die Altstadt von Genua ist eine der größten Europas und steht seit 2 Jahren auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Ihre prunkvollen Palazzi zeugen von der Geschichte der Stadt, als der genuesische Hafen der größte und wichtigste im Mittelmeer war. Aber mit dem Niedergang des Hafens in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts verließen viele, die es sich leisten konnten, das historische Zentrum und zogen auf einen der umliegenden Hügel. Doch vor einigen Jahren kam die Wende. Zahlreiche Häuser wurden renoviert, das Zentrum wurde wieder attraktiv als Wohnlage und für Touristen. Doch der Aufschwung hat nicht die ganze Altstadt erfasst. Noch nicht. Die Reportage von Christina Caprez.
Die Via della Maddalena macht einen engen, düsteren Eindruck. Der Himmel ist weit weg, kaum je fällt ein Sonnenstrahl auf die Gasse. An jeder Ecke stehen Prostituierte und viele Rollläden bleiben auch tagsüber geschlossen. Hier lässt sich erahnen, wie es in Genuas Altstadt noch vor 15 Jahren fast überall aussah. Viele Einheimische machen einen großen Bogen um das Maddalena-Quartier. Die mittelalterlichen Palazzi verfallen reihenweise. Andrea Picardo führt hier einen liebevoll dekorierten Laden für Honigspezialitäten, quasi ein Fremdkörper in diesem Quartier. In den letzten 2 Jahren mussten 60 Geschäfte schließen, erklärt der junge Genuese.
Hanno chiuso in el giro di 2 anni una roba come 60 attività.
Der rapide Niedergang hat Andrea Picardo so schockiert, dass er zusammen mit anderen Ladenbesitzern den Quartierverein wiederbelebte.
Abbiamo iniziato a fare delle iniziative, partendo da una stupidaggine, un Deplian, intitolato Il Bello della Maddalena, dove apparivamo noi con le nostre attività.
Mit einem einfachen Faltblatt mit dem Titel Das Schöne des Maddalena-Quartiers machten die Geschäfte auf sich aufmerksam. Seither hat der Verein Feste, Konzerte und Degustationstouren für Touristen organisiert und er verhandelt mit der Stadt über einen Sanierungsplan. Die Architektin Anna Grazia Igina berät die Stadt in Sachen Maddalena.
C'erano zone che erano molto degradate, mentre la Maddalena era una zona che funzionava.
Die Stadt habe zunächst andere, problematischere Quartiere saniert und dabei die Maddalena vergessen. In der Folge hätten sich Kriminalität, Drogenhandel und Prostitution hierher verlagert. Jetzt hat die Stadtverwaltung das Problem erkannt und einen Sanierungsplan ausgearbeitet, auch dank der Erfahrung, die man in anderen Altstadtquartieren sammeln konnte. Sanierungsprojekte der Stadtverwaltung und Initiativen von Quartierbewohnern. Mit dieser Mischung haben die Genuesinnen und Genuesen in den letzten Jahren schon andere Teile der Altstadt zurückgewonnen. Zum Beispiel die Giardini Luzzati. Vor einem Jahr war dieser Park noch eine Schutthalde, bis Quartierbewohnerinnen sich bei der Stadt für seine Instandsetzung engagierten. Die Webredaktorin Emanuela Gazzolo hat diese Entwicklung mitverfolgt.
Questi giardini sono stupendi. Prima c'erano macerie, poi il comune è intervenuto con questa opera di riqualificazione e ora sta diventando appunto questo mezzo di aggregazione di questa parte di quartiere.
Heute ist der Park ein beliebter Quartiertreffpunkt. Die 43-Jährige erinnert sich, dass ihre Mutter ihr als Kind verboten hatte, einen Fuß in die Altstadt zu setzen. Als sie nach 10 Jahren in Verona, 2005 in ihre Heimatstadt zurückkehrte, erkannte sie Genua kaum wieder.
Ho trovato una città che era completamente diversa da come la ricordavo. E ho iniziato ad andare in giro con la macchina fotografica e a fare foto dappertutto perché non ti dico non la riconoscevo più.
Und Emanuela Gazzolo begann, die positiven Veränderungen mit der Kamera zu dokumentieren und im Internet zu veröffentlichen. Ihr Altstadtblog ist heute sehr erfolgreich. Hier tauschen sich junge Quartierbewohner über die neuesten Bars aus, über mysteriöse Graffitis, aber auch über die Rattenplage oder den zunehmenden Lärm der Nachtclubs. 10 Fußminuten von den Giardini Luzzati entfernt liegt das Schmuckstück des mittelalterlichen Genua, die Piazza San Matteo. Die herrschaftlichen Gebäude sind im typisch genuesischen Stil gebaut, aus aufeinandergeschichteten weiß-grauen Marmorbändern. Dies ist der Platz der einst einflussreichen Familie Doria, erklärt der Architekturhistoriker Ennio Poleggi.
È una città che è fatta di gruppi, e sono i gruppi che fanno qualche volta le piazzette, come quelle vere. Quindi è un gioco di privati, incredibile.
Die Stadt sei historisch immer in der Hand von Privatbesitzern gewesen, äußerst erfolgreichen Händlern. Genua war einst die größte Handelsmacht des Mittelmeers und die frühere Macht der Stadt zeigt sich auch an den prunkvollen Häusern. Ennio Poleggi kennt die Altstadt wie seine Westentasche. Hier ist er 1927 geboren und über das Centro Storico hat er auch sein Lebenswerk verfasst. Mit Bestürzung sah er als junger Mann nach dem Zweiten Weltkrieg die Vernachlässigung der Altstadt mit an. Zur Demonstration führt er mich ins Quartier Sarzano, das nach der Bombardierung bis in die 80er Jahre nicht wieder aufgebaut wurde.
Era anche la parte più distrutta della guerra, ancora abbandonata, questa. E non c'era interesse, perché nessuno qui dentro ha capito cosa fosse Genova, ecco. La città non si era mai data una credibilità personale, di identità.
Die Stadt habe sich damals nicht für ihre Identität interessiert. Mit dem Niedergang des Hafens verlor auch die angrenzende Altstadt an Bedeutung. Das Centro Storico verwahrloste immer mehr. Nur noch arme Leute, Kriminelle und Immigranten wohnten hier. Die alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohner kehrten der Altstadt den Rücken und zogen in die umliegenden Neubauquartiere. Ennio Poleggi setzte sich in den 80er Jahren mit Erfolg dafür ein, dass die Architekturfakultät vom Außenbezirk Albaro in die Altstadt zog. Er habe damit ein Zeichen setzen wollen. Das ist unsere Geschichte. Hier liegt so viel Reichtum in Schutt und Asche.
E vi hanno detto, ma qui possiamo fare qualcosa di diverso, che però diventa anche uno strumento per mostrare intorno che cosa si poteva fare. Così è successo.
Die Architekturfakultät ist ein modernes, lachsfarbiges Betongebäude mit kleinen Fenstern, gebaut auf den Ruinen eines ehemaligen Klosters. Heute pulsiert hier das Leben. Studierende schwärmen ein und aus. Im umliegenden Viertel hat sich das typische Uni-Umfeld angesiedelt. Bücherläden, Kopiergeschäfte, kleine Bars. Der Umzug der Architekturfakultät in die Altstadt war der erste Schritt einer Entwicklung, die bis heute andauert. Weitere Uni-Institute zogen in Altstadtnähe, die junge Bevölkerung kehrte zurück, später Architekten und Künstlerinnen. Drei Großereignisse machten außerdem kommunale und europäische Gelder für die Sanierung frei. Das Kolumbusjahr 1992, der G8-Gipfel 2001 und das Kulturhauptstadtjahr 2004. Alles Gelegenheiten für die Stadt, längst fällige Renovationen in Angriff zu nehmen, lärmige Straßen in Fußgängerzonen umzuwandeln und so die Attraktivität der Altstadt zu erhöhen. Dazu kommt, dass der Hafen heute wieder zu den aktivsten im Mittelmeer gehört, als Destination von Kreuzfahrtschiffen und als Umschlagplatz für Containerschiffe. So geschniegelt wie Florenz, Verona oder Venedig ist Genua aber noch lange nicht. Zu riesig ist Genuas Altstadt, als dass man sie zu einem Museum tot sanieren könnte. Eine Juppisierung hat noch nicht eingesetzt. So glaubt man gern der Architektin Anna Grazia Igina, die auch in Bezug auf das Problemquartier Maddalena optimistisch ist.
Io devo dire, sono un ottimista. Penso che se ci si lavora in modo intelligente e in modo costante si arrivi dappertutto.
Wenn man sich konstant und intelligent für etwas einsetzt, dann kann man alles erreichen.
Die Auferstehung Genuas im Dossierbericht von Christina Capriz. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Villinger und für die Nachrichten Georg Auftermauer. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.